Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Seit der Hamas-Attacke vom 7. Oktober von vor gut einem Jahr ist es immer wieder zu Spannungen zwischen der israelischen Regierung und den Vereinten Nationen gekommen. Schon wenige Wochen nach dem Hamas-Terror erntete UN-Generalsekretär Guterres in Israel und auch bei Israels Verbündeten viel Empörung, als er den Hamas-Terror zwar klar verurteilte, aber anfügte, die Angriffe seien nicht, wie er sagte, im luftleeren Raum erfolgt. Jetzt sind die Spannungen zwischen Israel und den UN zuletzt weiter gewachsen. Anlass sind die jüngsten Entwicklungen im Libanon. Auch aus dem UN-Sicherheitsrat gibt es jetzt Kritik. Charlotte Voss.
Bei Angriffen auf UN-Blauhelmtruppen im Südlibanon wurden in den vergangenen Tagen 5 Mitglieder der Friedensmission UNIFIL verletzt. Sie kommen unter anderem aus Indonesien und Sri Lanka. Jüngsten UN-Angaben zufolge gab es seit Anfang Oktober 2 Angriffe durch Israel. Einmal mit direktem Beschuss und einmal seien Panzer in die Stellung eingedrungen, hieß es in New York. Ein 5. UNO-Soldat sei durch Beschuss unbekannter Herkunft verletzt worden. Die Aufklärung laufe noch, teilte UN-Sprecher Stefan Dujarric mit.
5 Peacekeepers have been injured during these recent incidents, including one peacekeeper who sustained a bullet wound. The peacekeepers have been treated and are in stable condition. The source of that gunfire has yet to be confirmed by UNIFIL.
Seit Wochen liefern sich Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon Gefechte. Allein am Sonntag wurden fast 1600 Fälle von Beschuss entlang der blauen Linie, dem inoffiziellen Grenzgebiet, registriert. So viele wie seit gut einem Jahr nicht mehr.
On Sunday, the mission detected 1,557 instances of firing across the blue line. That's the highest number in one day since October 8th.
Fast 95% der Angriffe gehen laut UN-Sprecher Dujarric auf das Konto der israelischen Streitkräfte. UNIFIL müsse sein Mandat ungestört ausüben können, betonte Dujarric.
Attacks against peacekeepers are in breach of international law, including international humanitarian law, and they may constitute war crime.
Friedenstruppen der Vereinten Nationen anzugreifen, verstößt gegen internationales Recht und kann auch ein Kriegsverbrechen sein. Einen Rückzug aus der Gefahrenzone, wie von Israel gefordert, wird es laut Dujarric aber nicht geben. Bei Drohnenangriffen der Hisbollah wurden am Wochenende 4 israelische Soldaten getötet. Eine der Hauptaufgaben der 1978 vom UN-Sicherheitsrat aufgestellten UNIFIL-Mission besteht inzwischen darin, bewaffnete Milizen im südlichen Libanon zu verhindern, was ihr, wie die jüngsten Ereignisse zeigen, nicht gelungen ist. Darüber hinaus gibt es immer wieder Berichte darüber, dass Einrichtungen der Terrororganisation in unmittelbarer Nähe zu UNIFIL-Wachposten existieren. Deutschland beteiligt sich am Marineeinsatz der Mission. Dabei geht es unter anderem darum, Waffenschmuggel zu unterbinden. Die Gewalt zwischen Israel und der Hisbollah ist im Zuge des Gaza-Kriegs erneut eskaliert. Dujarric appellierte an die Kriegsparteien, Zivilisten zu schützen.
We repeat once again that parties to the conflict must take all feasible precautions to avoid and minimize harms to civilians and to civilian objects, both in attacks and against the effect of attacks.
Den UN zufolge wurden in den vergangenen Wochen im Libanon tausende Menschen getötet oder verletzt. Hunderttausende sind auf der Flucht. Im Norden Israels sind nach Angaben der Regierung 60.000 Menschen wegen des Raketenbeschusses der Hisbollah evakuiert worden.
Charlotte Voss berichtete aus New York. Und am Telefon ist Thomas Erndl, CSU. Er ist der stellvertretende Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Da gibt es jetzt also neue Spannungen zwischen Israel und den Vereinten Nationen. Droht das jetzt auch Israel und seine Partner zu spalten?
Das ist natürlich eine Aufgabe, die es gilt zu verhindern. Ich glaube, dass es für uns besonders als Bundesrepublik Deutschland wichtig ist, da weiter an der Seite Israels zu stehen. Und wenn ich noch kurz auf den Vorbericht eingehen darf, was mich da stört, ist, dass es irgendwo als Konflikt beschrieben wird zwischen zwei gleichwertigen Gegnern. Aber man muss ja mal festhalten, dass die Hisbollah als Terrororganisation jetzt in den letzten 12 Monaten über 10.000 Raketen auf Israel abgeschossen hat und Israel einfach ein notwendiges, legitimes Sicherheitsinteresse durchsetzen will für ihre Bürgerinnen und Bürger.
Ich glaube, der Grundrahmen ist klar, dass Israel sein Recht auf Selbstverteidigung ausübt. Ich habe in dem Bericht eben daran auch keine Fragezeichen gehört, würde das aber direkt in die nächste Frage an Sie ummünzen. Es ist ja immer wieder die Frage nach den Grenzen. Jetzt sind diese Angriffe auf die UNIFIL-Kräfte vielfach verurteilt worden, auch von den EU-Außenministern. Hat Israel da jetzt eine Grenze überschritten?
Naja, von den Begrifflichkeiten her muss man aufpassen. Das waren ja keine Angriffe auf UNIFIL-Soldaten, sondern Angriffe auf die Hisbollah, die Israel jeden Tag bedroht. Und natürlich ist es höchst bedauerlich, wenn hier UNIFIL-Soldaten zu Schaden kommen. Und das muss man natürlich auch versuchen, in Zukunft zu verhindern. Und am besten wäre das, wenn UNIFIL temporär sich aus den umkämpften Gebieten erstmal zurückzieht und damit auch sozusagen sich auch nicht in die Schusslinie begibt, so muss man das am Schluss auch beschreiben.
Das ist ja genau die Forderung, die auch von Benjamin Netanyahu kommt, nach einem Rückzug der UN-Blauhelme. Aber ist das nicht auch ein Offenbarungseid zu sagen? Also das ist ja ungefähr in der Weltgemeinschaft das allerunkontroverseste, was es gibt, die Rolle von UN-Blauhelm, dann zu sagen, sorry, für euch ist jetzt leider kein Platz.
Naja, man muss sich einfach die Frage stellen, was UNIFIL in den letzten Jahrzehnten erreicht hat, was die Vereinten Nationen, was wir als internationale Gemeinschaft erreicht haben. Und da bleibt auf der harten Seite nicht viel stehen, wenn man eben diese Bedrohung, die täglichen Angriffe auf Israel betrachtet. Und insofern kam jetzt irgendwo die Zeit, wo auch die israelische Regierung sagen musste, es kann nicht so bleiben, wie es ist. Wir können nicht dauerhaft akzeptieren, dass 60.000 Menschen aus dem Norden vertrieben sind. Wir müssen uns auch gegen diese täglichen Raketenangriffe zur Wehr setzen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, hat UNIFIL bisher auch keine Antwort geliefert.
Also diese Einsicht, die gehört ganz bestimmt dazu, dass wenn es die Aufgabe war, dafür die UNIFIL-Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich dort keine bewaffneten Milizen bilden, dass das jedenfalls nicht geklappt hat. Aber die Frage ist ja die nach den Konsequenzen. Ist dann vielleicht UNIFIL auch nicht sauber aufgestellt gewesen im Sinne von, was bei den Vereinten Nationen ja häufiger Thema ist, eines robusten Mandats? Auch die UNIFIL-Kräfte sind im Wesentlichen auf Selbstverteidigung ja beschränkt. War das vielleicht der Fehler?
Das war im Ansatz sicherlich ein Fehler oder eine unzureichende Aufstellung. Wenn UNIFIL nicht die Möglichkeit hat, ihren Auftrag auch durchzusetzen, wenn die zuschauen müssen, wie Hisbollah neben den UNIFIL-Standorten ihre Tunnel gräbt und ihre Raketenabschussrampen einrichtet, dann ist da in der Grundaufstellung etwas falsch gelaufen. Und das muss man sich für die Zukunft überlegen, wie man das verändern kann. Aber kurzfristig sehe ich jetzt eher die Möglichkeit, dass man Israel auch die Möglichkeit eröffnen muss, die Hisbollah zurückzudrängen und zu bekämpfen, damit die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger wiederhergestellt wird.
Jetzt hat der Missionsleiter ja schon klargestellt, UNIFIL bleibt, jedenfalls vorerst. Was muss Israel tun, um die Kräfte dann besser zu schonen künftig?
Ja, ich glaube, da ist natürlich eine enge Abstimmung wichtig, dass der UNIFIL-Leiter das sagt. Das ist ja selbstverständlich, weil das nicht in seiner Entscheidung liegt. Das ist eine Frage des UN-Sicherheitsrates. Meines Erachtens sollte sich auch Deutschland dafür einsetzen, dass es hier zu einer Anpassung kommt. Aber jetzt auf dem Boden ist es wichtig, dass es eine genauere Abstimmung gibt, damit in Zukunft kurzfristig jetzt auch kein weiterer UNIFIL-Soldat zu Schaden kommt.
Herr Erndl, wir haben verabredet, heute Morgen noch auf ein anderes Thema zu schauen. Nach den massiven Warnungen, die gestern kommen von deutschen Geheimdiensten vor russischer Sabotage und auch vor russischer Spionage, sind die Botschaften, die da gestern überbracht wurden im parlamentarischen Kontrollgremium, sind die schon ausreichend in der Politik angekommen?
Nein, ich glaube, dass die noch nicht bei allen angekommen sind. Russland ist eine ernsthafte Bedrohung, das sehen wir an vielen Stellen. Unter anderem war ja selbst der Deutsche Bundestag vor einigen Jahren auch Ziel eines Angriffs. Und dem müssen wir uns stärker entgegensetzen. Und dafür brauchen auch die Geheimdienste den nötigen rechtlichen Rahmen und die nötige Ausstattung.
Was würden Sie sagen, welche Weichen müssen da jetzt gestellt werden?
Naja, es geht am Schluss immer um Befugnisse. Die hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher immer zurückgefahren. Und es ist jetzt an der Zeit, dass man die Möglichkeiten, die der Geheimdienst hat, die Geheimdienste haben, auch wieder ausweitet und da sich auch wirklich die Bedrohung vor Augen führt und unter diesem Kontext dann auch die Rahmen richtig setzt.
Was genau meinen Sie damit jetzt, dass das zurückgefahren wurde bis vor einigen Jahren, bis vor kurzer Zeit, bis 2021, lagen diese Fragen ja im CDU-geführten Kanzleramt.
Naja, das ist ja ein längerer Prozess, der natürlich auch mit Gerichtsentscheidungen zu tun hat, auf Basis dann einer bestehenden Rechtsordnung. Das muss man sich natürlich im Detail sehr genau ansehen, welche Optionen das es gibt. Aber Überwachungsbefugnisse, Vorratsdatenspeicherung etc., da gibt es ja einen Rahmen, auch europäische Gerichtsprechung, den wir nicht ausschöpfen. Und deswegen ist es wichtig, jetzt auch zu dem Punkt zu kommen, die Möglichkeiten auch wirklich auszuschöpfen.
Aber ist das wirklich die richtige Schlussfolgerung? Denn wenn wir auf die Warnungen schauen von gestern, dann gibt es ja ganz offenkundig bei den Geheimdiensten kein Erkenntnisproblem. Das Erkenntnis oder die Erkenntnisse sind ja da. Es hat uns unsere Osteuropa-Expertin heute Morgen auch schon eingeordnet, dass diese Warnungen, also alles, was jetzt bekannt wird, in die Öffentlichkeit kommt, auch nicht allzu überraschend sind, wenn wir daran denken, was Russland vorhat. Ist es nicht eher die Verteidigungsfähigkeit, an die wir daran müssten?
Ja, ich glaube, auch da gibt es kein Erkenntnisproblem, sondern da ist jetzt einfach auch beherztes Handeln notwendig. Und das fängt mit dem Verteidigungsetat an und geht weiter mit der Unterstützung der Ukraine. Und da müssen wir jetzt endlich auch mit kräftigen Schritten sichtbar machen, dass wir uns wehrhaft aufstellen.
Und diese Botschaft, die ja nun auch alles andere als neu ist, das hatte ja auch Angela Merkel schon vor einiger Zeit geschlussfolgert, dass die Europäer ein Stück weit unabhängiger werden müssen von den USA. Das waren damals, glaube ich, die Worte von Angela Merkel. Sehen Sie das denn jetzt?
Ja, ich sehe die Ansätze. Wir haben auch mit dem Sondervermögen, was jetzt im Nachhinein als zu klein gedacht bezeichnet werden muss, einen ersten Schritt gemacht. Aber es müssen weitere Schritte folgen und wir dürfen vor allem bei der Ukraine-Unterstützung nicht nachlassen. Das sind auch meines Erachtens Signale eines Zurückfahrens der Unterstützung gesendet worden, die man schleunigst umkehren muss.
Welche Signale waren das?
Naja, zum Beispiel die Aufstellung des Haushalts 2025, die nur noch die Hälfte der Unterstützung der Ukraine sicherstellt. Ja, es kommt dieser Kredit auf europäischer Ebene, aber wir müssen ja die Unterstützung hochfahren und auch dafür sorgen, dass die Ukraine gut mit Munition und Waffen ausgestattet ist. Und das ist einfach, wenn man das Ergebnis jetzt auf dem Schlachtfeld ansieht, nicht ausreichend. Mhm. Und man muss sich an den Zielen orientieren, die man auch formuliert hat.
Und nochmal ganz knapp gefragt, das ist auch bei Ihnen und in Ihrer Schwesterpartei CDU so klar, wenn ich da jetzt jüngst an das Papier denke, das ja auch unterzeichnet haben der sächsische amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer und auch Mario Vogt aus Thüringen.
Mein Wahrnehmen ist, dass es in der ganzen Partei ziemlich klar ist und vor allem bei denen, die in der Bundespolitik Verantwortung tragen.
Sagt der CSU-Außenpolitiker Thomas Erndl heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, Frau Schulz.